von mir einen herzlichen guten Morgen. Wir sind im dritten Advent und am nächsten Sonntag feiern wir schon die Ankunft Jesu. Wie schön. Wir haben heute Morgen einiges gehört, schon in der Einleitung. Unsere Politiker, die wissen wenig bis gar nichts davon. Es sind nur Einzelne. Zum Glück hat sich mal einer gemeldet und mal eine Frage gestellt, womit der andere, der gefragt wurde, überhaupt nichts anfangen konnte. Heute schwirren sie im Alt rum und suchen nach Leben. Interessant. Irgendjemand hat wohl mal festgestellt, dass es auf dem Mars Wasser geben soll. Und dann hat man sich gesagt, ach, wenn wir hier die Welt zerstört haben, dann können wir ja auf dem Mars weiterleben. Aber ich wünsche viel Spaß, ne? Die Reise dahin dauert viele Jahre. Und ob man noch am Leben ist, wenn man ankommt, weiß man auch noch nicht. Aber dass man so gar nichts wissen will vom Wort Gottes, weitgehend auch in der Politik, scheint ja auch was damit zu tun zu haben, warum das Grundgesetz dauernd gebrochen wird. Denn das Grundgesetz ist ja wirklich ein christliches Werk gewesen, von Männern geschrieben, die wirklich noch gottesfürchtig waren. Ne? Und mit vielen von dem, was da drin steht, will man heute nichts mehr zu tun haben, macht sein eigenes Ding. Das ist bedauerlich. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass du mitten unter uns bist. Und dass du diesen Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist in deine Hand nimmst und uns unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest, gerade auch in der Zeit, wo dein Wiederkommen näher gerückt ist, wie wir es anhand der Bibel sehr eindeutig sehen können. So sei du heute mitten unter uns und sei du auch bei denen, die krank sind. Die Grippewelle und die Corona-Welle greift um sich. Viele sind krank im Augenblick, aber wir wollen sie nicht vergessen. Wir wollen dich bitten, dass du auch für sie bei ihnen bist, Herr, dass du sie aufrichtest an diesem Morgen, dass sie Frieden haben und gesegnet sind. Amen.
Amen.
Jetzt hole ich mir den Hocker hier ein Stückchen näher. Ja, das Thema heute Morgen wäre eigentlich letzten Sonntag dran gewesen, weil immer am zweiten Advent ist eigentlich der Sonntag, wo in den Gemeinden über die Wiederkunft Jesu gepredigt wird. Das hat aber nicht so richtig in den Adventsnachmittag, in die Feier gepasst. Und deswegen möchte ich es heute nachholen. Wir sind in der Adventszeit. In dieser Zeit ist es gute Tradition, dass auch über die Wiederkunft Jesu gepredigt wird. Vorletzten Sonntag hat Benno ja eine sehr schöne Predigt über die Ankunft Jesu gehalten. Advent heißt ja Ankunft. Und er hat auch sehr anschaulich darüber gesprochen, wie das Wirken von Jesus war, vor allen Dingen auch in den Worten, was er alles gesagt hat und die Taten, vor allen Dingen aber die Worte. Das ist die eine Seite, dass Gott als Mensch in der Gestalt von Jesus in die Welt gekommen ist. Danke für die schöne Predigt. Das gibt mir ja Gelegenheit, direkt fortzusetzen und jetzt mal die andere Seite zu zeigen. Ja, warum ist Jesus denn in die Welt gekommen? Er ist in die Welt gekommen, um die Welt zu erlösen. Und was passiert im Gegenteil? Das Gegenteil passiert im Moment. Man hat den Eindruck, die Welt wird eher zerstört als erlöst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch möglichst laut unser Wort erheben und den Menschen die Wahrheit sagen. Ich habe mich so darüber gefreut, als ich dann geguckt habe im Internet nach deiner Predigt. Ich war ja in Eutin an dem Tag, ich war ja nicht hier. Habe ich gesehen, dass der Zeiger nach oben geschossen ist und weit über 100 Leute noch am Nachmittag sich die Predigt angehört haben übers Internet. Das freut mich immer besonders, dass auch wenn wir hier oft nur wenige sind, dass trotzdem die Predigten eine weite Wirkung haben. Das ist sehr schön. Jesus ist in die Welt gekommen, um die Welt zu erlösen. Und wo ist das geschehen? Am Kreuz von Golgatha natürlich. Und das geschah, weil der lebendige Gott selbst in seiner unendlichen Liebe zu seiner Schöpfung in uns allen das Angebot zur Errettung und zum ewigen Leben kundtun will. Damals haben die Jünger Jesus zum wiederholten Mal mit der Frage konfrontiert, ob jetzt nach seiner Auferstehung endlich seine Herrschaft aufgerichtet wird. Und er hat sie zum wiederholten Mal daran erinnert, dass etwas ganz anderes im Fokus steht, nämlich immer noch der Auftrag, unser Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen, beziehungsweise ihnen den Weg dahin zu zeigen, den Rest macht der Herr dann selbst. Aber den Menschen den Weg zu Jüngern zu machen und den Anbruch seines Reiches auf dieser Erde zu verkünden. Als Jesus schließlich vor ihren Augen emporgehoben wird und die Jünger sprachlos zurückbleiben, erscheinen zwei Engel am Himmel und erklären den Jüngern, dass Jesus genau auf diese Art und Weise wiederkommen wird, wie er vor ihren Augen emporgehoben wurde. Und während Jesus den Jüngern eindeutig zu verstehen gibt, dass sie sich nicht mit dem genauen Datum seiner Wiederkunft befassen sollen, weil dieses Wissen alleine Gott zusteht, so ist doch die Botschaft, dass Jesus wiederkommen wird, ein wichtiger Teil der biblischen Botschaft. Und deshalb führt auch das apostolische Glaubensbekenntnis fort mit den Worten, von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Es ist damit eine doppelte Aussage gemeint. Jesus wird wiederkommen, und wenn er wiederkommt, dann wird er nicht mehr kommen, um die Menschen zu erlösen, sondern um die Menschen zu richten, ganz unabhängig davon, ob man zu diesem Zeitpunkt am Leben ist oder schon gestorben ist. Aber wir wissen auch, wie dieses Gericht aussieht. Es hat ja zwei Richtungen. Das eine ist das Gericht, das Preisgericht zur ewigen Herrlichkeit, und das andere ist das Gericht zur ewigen Verdammnis. Und wir haben die Wahl. Was willst du tun? Was willst du machen? Es gibt Leute, ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, die sagen, wenn ich tot bin, will ich in die Hölle. Eine Frau hat das gesagt nach einer Evangelisationspredigt von Professor Gitt. Ja. Ich glaube, ich habe es in der Bibelstunde schon mal gesagt, dass sie zu ihm gesagt hat, das ist schön und gut, aber wenn ich mal sterbe, dann möchte ich in die Hölle, ich möchte nicht in den Himmel. Und er fragt sie, warum? Dann sagt sie, ja, sie hat so ein inniges Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt zu Lebzeiten, die ist gestorben, aber die war nicht gläubig und die ist in der Hölle. Und in der Ewigkeit will ich mit meiner Mutter wieder zusammen sein. Und da hat der Bruder Gitt einen kleinen Moment nachgedacht, dann hat er gesagt, wissen Sie was? Sie werden Ihre Mutter gar nicht finden. Und die Frau fragt, warum? Er sagt, weil es da stockdunkel ist. So ist es. So ist es. Die Wiederkunft Jesu ist mit dem Gericht Gottes verknüpft. Doch trotz angesichts der Verfolgung und der schwierigen Zeiten, durch die die Kinder Gottes immer gehen mussten, kam schon bald der Gedanke auf, dass Jesus seine Wiederkunft irgendwie vergessen haben könnte und dass sie wenigstens grundlos verzögern würde. Ich habe mich noch vorhin während der Einleitung daran erinnert, dass ich gelesen habe, als der erste Mann den Mond betreten hat. Dann hat er hinterher gesagt, er hat auf der Reise da hinten immer aus dem Fenster geguckt, aber er hat Gott nicht gesehen. Und deswegen ist er dann zu dem Schluss gekommen, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt. Ja, der Mensch hat merkwürdige Gedanken. Aber Petrus erinnert uns in seinem zweiten Brief daran, worum es geht. Ich lese uns aus dem zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel die Verse 9 bis 15. Und da heißt es, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmelszüge zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun, das alles soll zugehen und zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein, mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilt zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer gehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Soweit das Wort Gottes. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage einfach so hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit uns. Wir können das uns gar nicht vorstellen. Ne? Eine unserer wichtigsten Probleme, die wir haben, ist Ungeduld. Ja. Dass Gott mit uns Geduld hat, bei dem, was in der Welt geschieht, das kann man nur verstehen durch den Heiligen Geist. Mit dem natürlichen Verstand kann man das gar nicht nachvollziehen. Aber Gott möchte ja nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wird, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, sagt Petrus. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, als dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zermalmen, doch wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott versprochen hat, und die neue Welt, in der die Gerechtigkeit regiert. Das können wir uns nicht vorstellen, ne? Aber das ist die Zusage Gottes an diejenigen, die seinen Sohn Jesus angenommen haben. Petrus nennt uns hier die Geduld Gottes mit den Menschen als Grund, dass Jesus seit knapp 2000 Jahren darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Gott will, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße und damit zu diesem Leben in Fülle gelangen, das Jesus gepredigt hat und das wir als seine Jünger ebenfalls verkündigen sollen. Und woher sollen die Menschen das wissen? Habt ihr eine Idee? Die meisten Menschen lesen nicht in der Bibel. Die lesen allenfalls noch in unserem Leben. Und sie können es nicht wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen. Wir sind in dieser Sache die Erfüllungsgehilfen unseres heiligen Gottes, es den Menschen zu sagen. Das ist das Entscheidende überhaupt. Denn der Tag des Herrn wird eine gewaltige Vernichtung bringen. Himmel und Erde und alle gottlosen Werke werden an diesem Tag vernichtet werden und werden einer neuen Realität Platz machen. Dem neuen Himmel und der neuen Erde. Nach Petrus unterscheidet sich dieser neue Ort in erster Linie dadurch, dass er im Gegensatz zu dieser Erde von Gerechtigkeit geprägt ist. Andere biblische Texte, insbesondere in der Offenbarung, reden davon, dass dort kein Leid und deshalb auch keine Tränen mehr sein werden. Und sie reden auch davon, dass es dort keiner Sonne mehr bedarf, weil Gott selbst in seiner ganzen Herrlichkeit dort wohnen wird. Er hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir hören hier, er ist auch das Licht des Himmels. Und deswegen brauchen wir im Himmel keine Sonne mehr. Und bloß weil die nicht mehr da ist, wird es uns nicht kalt werden. Der neue Himmel und die neue Erde werden geradezu als Utopie beschrieben, wenn wir uns die Realität ansehen, in der wir jetzt leben. Hier auf der Erde passieren zwar auch schöne Dinge und die Botschaft von Jesus breitet sich selbst in Ländern aus, die von staatlicher Seite her alles tun, um das zu verhindern. Aber es ist eben auch eine Welt voller Ungerechtigkeit, in der die Ärmsten immer ärmer werden und die Reichen sogar während der Krisenzeiten immer reicher. Eine Welt voller Krieg, voller Krankheit und voller Leiterfahrungen. Eine Welt, in der der Tod eine Tatsache ist, die wir zwar gerne verdrängen, aber die eben doch unausweichlich ist. Eine Welt, in der Menschen verhungern, obwohl es genug zu essen für alle hätte. Eine Welt, in der die Menschen entschieden haben, selber zu tun und zu lassen, was ihnen passt, und in der Gottes Weisungen für ein gelingendes Leben für viele Menschen keine Rolle mehr spielen. Und das wird ja im Moment verkündet. So läuft ja einer rum auf unserer schönen Erde und sagt, ich bin größer als Gott, wir können den Gott der Bibel auf die Seite tun, weil wir können noch viel mehr machen. Ich rate ihm, schleunigst umzukehren und Buße zu tun, sonst wird sein Ende ziemlich schrecklich sein. Und auch wenn es angesichts dieser Zustände als Utopie erscheinen mag, so hält doch das Neue Testament nicht nur hier im zweiten Petrusbrief daran fest, dass die neue Welt Gottes ganz anders sein wird und dass jeder, der an Gott glaubt, jeder, der Jesus angenommen hat, diese neue Realität auch sehen wird. Die Verkündigung, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, ist deshalb eine zweischneidige Botschaft. Für alle, die an Jesus glauben, die Buße getan haben für ihre Sünden und die sich der Herrschaft Jesu unterstellt haben, wird der Tag der Wiederkunft eine große Erlösung darstellen. Für alle anderen wird das Gericht Gottes schrecklich sein. Und vielleicht können wir deshalb Gottes Handeln besser verstehen, auch wenn es manchmal als Verzögerung seiner Verheißung erscheinen mag. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und von ihren egoistischen Trips umkehren und sich ganz der Herrschaft Gottes unterstellen. Sein Herz schlägt nicht dafür, die Menschen, die er geschaffen hat, zu vernichten und umzubringen. Er möchte sie vielmehr retten und hat deshalb mit Jesu ersten Kommen alles unternommen, damit das möglich wird. Jesus ist an unserer Stelle gestorben, weil jemand den Preis der Sünde bezahlen musste. Aber er ist auferstanden und hat den Tod und die Sünde besiegt, damit wir davon ebenfalls frei werden können. Und wir dürfen deshalb zu ihm kommen und die Vergebung unserer Schuld erhalten. Und Gott wartet nach Joel 3 jetzt mit der Wiederkunft Jesu trotz aller Ungerechtigkeit auf dieser Erde noch zu, damit noch mehr Menschen diesen Schritt machen können und damit Teil seines Reiches werden. Bis hierhin war das in erster Linie ein Einblick in Gottes Denken und hat hoffentlich etwas zum Verständnis seines Handelns beigetragen. Was aber folgt aus den ganzen Überlegungen für uns heute? Ich lese nochmal die beiden letzten Verse aus dem zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel, weil es da heißt, weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen. Ohne Makel, ohne Makel sowieso. Ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Petrus fordert uns also zu zwei Dingen auf, die aus diesem Gedanken rund um die Wiederkunft Jesu folgen und die für unser Handeln in der Wartezeit auf seine Wiederkunft bestimmt sein sollen. Wir sollen uns untadelig, also ohne Makel erweisen und wir sollen mit allen Menschen Frieden haben. Ja, wie macht man das? Wie verhält man sich untadelig und ohne Makel? Weil wir sind unvollkommen und wir machen Fehler. Ja. Wir können das nur dadurch schaffen und erreichen, weil Gott uns aufmerksam macht, wenn wir ihm aus der Reihe springen. Wir lesen im Wort Gottes, die Leute, die von Gott nichts wissen wollen, die lässt er laufen, aber seine Kinder, die züchtigt er. Heißt auf Deutsch, er macht uns darauf aufmerksam und wir haben jeden Tag Zeit, wieder um Vergebung zu bitten und das Problem ist wieder gelöst. Das ist doch gar nicht so schwer. Warum tun sich so viele Menschen so schwer damit? Es ist noch an dieser Botschaft ist noch keiner gestorben und ist auch keiner verletzt gewesen. Aber die Menschen haben ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Erkenntnisse, auf die sie bauen und hoffen, und gar nicht wissen, das sie auf Sand gebaut haben. Das ist doch die richtige Reaktion auf die Erkenntnis, dass auch wir nur aufgrund der großen Geduld Gottes mit uns gerettet werden. Er hätte doch schon längst sagen können, Schluss hier mit euch. Ne? Das sind hohe Ansprüche an uns, die hier formuliert werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wozu sie dienen. Wir werden nicht gerettet, weil wir perfekt sind und mit allen Menschen Frieden haben. Das ist ein Irrtum. Die Geduld unseres Herrn Jesus rettet uns und seine Vergebung, die er am Kreuz gewirkt hat, das ist der Grund. Die Umkehr oder anders ausgedrückt Buße von unseren eigenen Wegen zu Jesus ist aber nicht bloß eine Inanspruchnahme seiner Vergebung, sondern auch eine Unterstellung unter seine Herrschaft und eine Aufnahme in seinen Mitarbeiterkreis der Jünger, die seine Herrschaft auf dieser Erde verkünden. Immer wieder kommt das im Wort Gottes. Wir als Kinder Gottes sind gefragt, nicht um am Sonntagmorgen den Stuhl warm zu halten, weil es hier eigentlich gar kein Gottesdienst ist. Hier dienen ja im Gottesdienst relativ wenig Leute. Deswegen sage ich immer, am Sonntagmorgen ist der Gottesgenuss. Da hören wir, was der lebendige Gott und sein Sohn zu uns reden, was der Heilige Geist uns in unser Herz pflanzen will. Das kann doch kein Dienst sein. Das ist ein Hochgenuss, wenn wir uns darauf einlassen. Und auch wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes benötigen und das Ziel erst im neuen Himmel und in der neuen Erde erreicht werden, so lasst uns das doch nicht als Ausreden benutzen, um selbst keine Schritte auf diesem Weg zu tun. Petrus fordert uns dazu auf, alles daran zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und er macht uns darauf aufmerksam, dass es Gottes Wille ist, dass wir noch viele mitnehmen. Und so lasst uns das nicht als Ausrede benutzen. Und wie wir aus dem Sport, aber auch aus der Schule wissen, von nichts kommt nichts. Ich kann mich zu Hause aufs Sofa legen und warten, dass am nächsten Sonntag 100 Leute kommen. Warum passiert das eigentlich nicht? An wem liegt das? Wenn ich kein Französisch lerne, dann kann ich noch so lange in Frankreich oder in der Normandie wohnen und mich damit trösten, dass ich doch nie so gut wie ein Muttersprachler Französisch werde reden können. Die Verständigung mit meinem Nachbarn wird schwierig bleiben und ich werde nur ganz langsam hier und da im Alltag ein Wort Französisch lernen. Genauso ist es doch im Glauben. Der Heilige Geist bewirkt sicher hier und da, dass ich auf diesem Weg unter die Herrschaft vorankomme und Jesus ähnlicher werde. Manche werden von einem Moment auf den anderen von einer Sucht befreit oder können eine schlechte Angewohnheit ablegen. Aber ganz oft verändert sich unser Verhalten nur in einem längeren Prozess, bei dem wir etwas erkennen von dem, wie Gott unser Leben verändert haben möchte und wie wir uns dann unter der Führung des Heiligen Geistes und seiner tatkräftigen Mithilfe darin trainieren, diese Veränderung auch umzusetzen. Da kann ich nur von meinem eigenen Leben reden. Ich hätte mir das alles mein ganzes Leben nicht vorstellen können, was Gott damit machen würde, schon gar nicht, dass ich irgendwann mal hier vorne stehe und eine Predigt halte oder dass ich ein Seelsorgegespräch führte. Das war für mich außerhalb jedes Denkens ausgeschlossen. Aber Gott hat seine eigenen Pläne mit uns und ich habe mich einmal entschlossen zu sagen, ich mache die Dinge entweder ganz oder ich lasse die Finger davon. Und dann habe ich mich mit ihm anvertraut und er hat mit meinem Leben Dinge gemacht, über die ich jeden Tag staune und die mich jeden Tag neu zu großem Dank verpflichten und mein Motor sind, immer wieder aufzustehen, um das Wort Gottes unter die Leute zu bringen. Wie ist das denn bei euch? Wie tun wir das? Wie tut ihr das? Indem wir auf das Reden Gottes hören und seiner Stimme folgen? Benno hat das ja ausführlich erklärt. Wenn ihr nicht da wart vorletzten Sonntag, geht auf unsere Arche-Seite unter Predigten und hört euch das an. Das ist der Anfang von meiner Predigt, die er da gehalten hat. Und ich fand das richtig, ich habe mir das angehört, erst vor ein paar Tagen, als ich Zeit hatte. Ich fand das richtig großartig und hatte sofort das Wort für diese Stunde. Und Und wir erhöhen ja auch die Chance, dass er zu uns reden kann, und wir erfahren, wie wir eine Änderung in unserem Leben schaffen können, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn alles andere wichtiger ist und Gott nur dann übrig, was für uns in unserem Leben zu tun hat, wenn wir ansonsten Langeweile kriegen, dann werden wir nicht vorwärts kommen. Wenn wir also in der Bibel lesen und dort seinen Willen und seine Wege, seinen Willen zu tun, studieren, wenn wir in der Stille für sein Reden offen sind, weil alle andere Ablenkung schweigt, wenn wir im Gebet mit ihm reden, wenn wir in der Gemeinschaft voneinander lernen, wie andere sein Reden hören und seine Wege gehen. Ich erlebe das oft auch in den Bibelstunden, dass dann jemand sagt, das sehe ich anders. Und dann sage ich ihm, aber die Bibel ist kein Ansichtenbuch, sondern das enthält endgültige Wahrheiten. Und immer dann, wenn du sagst, das sehe ich anders, dann scheint es mir zu sein, dass das Wort Gottes für dich an dieser Stelle unbequem wird. Und das ist der Sinn der Sache. Einer meiner Lehrer hat gesagt mal in einem Arbeitskreis, wenn jemand kommt und sagt, Herr Pastor, so geht es nicht, hat er gesagt, dann fängt der Glaube an. Wenn er sagt, so geht es nicht, hast du die beste Gelegenheit, denjenigen mal auf den richtigen Pfad zu führen. Dann fängt der Glaube an. Das sind so Sätze, die vergisst man nie, auch wenn sie schon über 40 Jahre alt sind. Wenn wir auf Dinge verzichten, die sonst selbstverständlich sind, und stattdessen mehr Zeit mit Gott verbringen zu können, das ist doch eine gute Art, umzugehen, auch mit unserem Leben, mit unserer Zeit. Diese Aufzählung ist ja nicht abschließend, aber sie zeigt uns, auf welche Bereiche wir uns konzentrieren können, wenn wir danach streben wollen, untadelig und ohne Makel zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Das kann noch heute sein, aber auch erst in weiteren 2000 Jahren. Aber ich hoffe nicht, dass man nochmal 2000 Jahre auf die Wiederkunft Jesu warten muss. Ich hoffe, dass das bald möglichst geschieht. Denn nichts Besseres kann uns passieren, als dass wir sofort in die ewige Herrlichkeit gehen. Aber, das hat uns der Pastor aus Haifa erzählt, der bei uns zu Gast war, es müssen alle endzeitlichen Prophetien erfüllt sein, bevor Jesus wiederkommt. Ja. Aber gewiss ist, dass er kommen wird. Und gewiss ist auch, dass wir bereit sein sollen. An dieser Stelle kann ich eigentlich schon Amen sagen. Aber ich möchte euch noch ein paar Fragen stellen. Und dann könnt ihr ja mal zum Zeugnis kommen. Aber in Bezug auf die Fragen, die ich euch stelle. Und die erste Frage heißt, was beschäftigt euch denn eigentlich im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu? Was geht dir durch den Kopf zweitens, wenn du die Beschreibung des Gerichts über Himmel und Erde in 2. Petrus 3 hörst? Drittens, weshalb sollen wir danach streben, untadelig und ohne Makel zu sein? Viertens, welche Wege hast du denn bereits ausprobiert, um näher mit Gott unterwegs zu sein? Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Fünftens, wo hast du in deinem Leben schon Veränderung erlebt? Welche negativen Verhaltensweisen konntest du ablegen? Wie ist das passiert? Welche Veränderungen, letzter Punkt, sonst seid ihr überfordert, so viele Fragen kann man sich ja gar nicht gleichzeitig merken. Welche Veränderung steht momentan an? Wie geht das heute Nachmittag weiter? Wie kannst du daran arbeiten? Vielleicht könnt ihr insbesondere Bezug auf die letzte Frage auch die Kraft der Gemeinschaft nutzen, um einander zu helfen, wie ein möglicher Weg zur Veränderung aussehen kann, aus eurer eigenen Erfahrung. Wenn ihr zumindest zu einer dieser Fragen ein eigenes Erlebnis habt und teilt uns das doch jetzt gleich nach der Predigt kurz mit. Da sind alle eingeladen, auch die Gäste. Betet füreinander, dass ihr von Gottes Geist geführt werdet und Veränderung erleben könnt. Amen. Herr Jesus, ein kurzes, aber kräftiges Wort. Du kommst wieder. Und wir haben gehört, du kommst wie ein Dieb in der Nacht. Es kann theoretisch in jedem Augenblick passieren. Und die Frage, die an uns gerichtet ist, sind wir bereit? Solche Predigten müssten eigentlich übers Fernsehen ausgestrahlt werden, damit die Leute mal anfangen nachzudenken und zur Besinnung zu kommen. Aber das gilt uns ja auch. Wir haben diese Universalberufung, jeder Christ ein Evangelist. Wir dürfen weiter sagen, denjenigen, mit denen wir ohnehin zu tun haben, es gibt so viele, denen wir begegnen, auch Menschen, die uns Fragen stellen, auf die man antworten kann. Es ist eine Frage unserer Überwindung, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Und dafür möchte ich beten heute Morgen und jeden Einzelnen ermutigen, ein Überwinder zu sein und den Namen unseres Herrn in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn wir wissen aus dem Wort Gottes, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Amen. Amen.